Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 85, 86 und 87 der sechsten Sure, der Sure An'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Kullum minas salihin. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, in denen von einigen der früheren Propheten die Rede ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und wir leiteten Zacharias und Johannes und Jesus und Elias. Sie alle gehörten zu den Rechtschaffenen. Und wir leiteten Ismael und Jassa und Jonas und Lot. Sie alle zeichneten wir aus unter den Völkern. Ebenso manche ihrer Väter, Kinder und Brüder. Wir erwählten sie und führten sie auf den richtigen Weg.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 30. Januar 2023, gleich dem 10. Bachmann 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt unsere Sendereihe In Richtung Licht. Anschließend hören Sie die Sendereihe Islamische Kultur und Zivilisation. Wir wünschen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Amir Abdullahian, Außenminister von Katar, ist Botschafter der JCPOA-Parteien. Iran warnt vor harter Reaktion, falls Revolutionsgarden auf EU-Terrorliste gesetzt werden. Und Iran, direkte Kommunikation zwischen iranischen und russischen Banken. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Amir Abdullahian, Außenminister von Katar, ist Botschafter der JCPOA-Parteien. Der iranische Außenminister würdigte die Bemühungen von Doha, die Wiener Gespräche zur Aufhebung der anti-iranischen Sanktionen abzuschließen und sagte, »Wir haben über den Außenminister von Katar Botschaften von den JCPOA-Parteien erhalten.« Am Sonntag sagte Hossein Amir Abdullahian bei einem Treffen mit dem katarischen Außenminister Mohammed bin Abdulrahman al-Sani in Teheran, »Wir wissen Katars guten Willen zu schätzen, alle Parteien zu den letzten Schritten des Abkommens zu bringen.« Amir Abdullahian erklärte, dass er in seinem Gespräch mit dem Außenminister von Katar auch auf die nicht konstruktive Rolle und das interventionistische Vorgehen der USA und insbesondere auch der drei europäischen Länder bei den jüngsten Unruhen in Iran hingewiesen habe. Er betonte, »Wir begrüßen jede praktische Initiative unserer Freunde in Katar und die Übermittlung der Botschaft, das Problem durch Dialog zu lösen, um die Sanktionen aufzuheben.« Amir Abdullahian bemerkte außerdem, Scheich Mohammed äußerte auch Ideen bezüglich des Krieges in der Ukraine. Die erste Runde militärischer und politischer Gespräche zwischen Iran und der Ukraine fand in den vergangenen Monaten in Oman statt. Als Reaktion auf die Bemühungen und Initiativen Katars begrüßen wir alle Maßnahmen zur Durchführung der zweiten Gesprächsrunde zwischen Teheran und Kiew. Der iranische Außenminister begrüßte auch Katars Standpunkt zur Förderung regionaler Dialoge und fügte hinzu, dieser Standpunkt kann eine sehr wirksame Rolle dabei spielen, die Beseitigung einiger Missverständnisse, Spannungen und Probleme in der Region zu beschleunigen. Er fügte hinzu, die Islamische Republik Iran hat regionale Dialoge immer begrüßt und betrachtet Verhandlungen und Rechenschaftspflicht als notwendige Voraussetzungen für das Erreichen einer starken und stabilen Zusammenarbeit zwischen regionalen Ländern. Iran warnt vor harter Reaktion, falls Revolutionsgarden auf EU-Terrorliste gesetzt werden. Der iranische Außenminister hat die uneingeschränkte Unterstützung seines Landes für die islamisch-iranischen Revolutionsgarden, Sepah, bekräftigt und vor einer harten Reaktion auf die Forderung des Europäischen Parlaments gewarnt, die Elite-Truppe als Terrororganisation einzustufen. Hossein Amir Abdollahian äußerte sich am Sonntag bei einem Treffen mit 4 Abgeordneten des iranischen Parlaments, die kürzlich Ziel der Sanktionen der Europäischen Union wurden. Amir Abdollahian verurteilte den EU-Schritt und sagte, die europäische Entscheidung zeige, dass es an einem genauen Verständnis der Lage in Iran und sogar der Denkweise der im Ausland lebenden Iraner fehle. Der EU-Schritt zeigt, dass ihre Maßnahmen bei der Verteidigung der nationalen Interessen Irans wirksam waren, sagte er zu den Abgeordneten. Aus diesem Grund habe sie eine solche Entscheidung getroffen. Am vergangenen Montag verhängte die Europäische Union Sanktionen gegen mehr als 30 iranische Regierungsverantwortliche und Organisationen wegen Unterdrückung der jüngsten Proteste, die zuletzt durch den Tod einer jungen Iranerin in Teheran ausgelöst wurden. Am selben Tag verhängten die USA und Großbritannien auch neue Sanktionen gegen Iran. Das Europäische Parlament hat vergangene Woche einen Änderungsantrag verabschiedet, indem die EU und ihre Mitgliedstaaten aufgefordert werden, die Revolutionsgarden auf ihre Terrorliste zu setzen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sieht aber hohe juristische Hürden für eine Einstufung der Revolutionsgarden als Terrororganisation. Außenminister Amir Abdollahian betonte, »Wir haben klar gesagt, dass, wenn die islamischen Revolutionsgarden, die Teil des Regierungsorgans der Islamischen Republik Iran und ihres offiziellen Militärs sind, fälschlicherweise als Terrororganisation bezeichnet werden, wird die Reaktion Irans hart sein. Er ergänzte, die europäischen Verantwortlichen seien sich ihrer Schwachstellen voll bewusst und seien daher zu dem Schluss gekommen, dass sie einen Plan B umsetzen sollten, der darin bestand, eine Reihe iranischer Verantwortlicher auf ihre Sanktionsliste zu setzen. Iran, direkte Kommunikation zwischen iranischen und russischen Banken. Der Leiter der iranischen Zentralbank gab die Einrichtung einer direkten Kommunikationsverbindung zwischen iranischen und russischen Banken bekannt. Mohammad Reza Farzin veröffentlichte diese Nachricht am Sonntag und betonte, im Rahmen des Dokuments Gemeinsame Aktionen zwischen den Zentralbanken Irans und Russlands wird das Bankennetz unseres Landes neben der direkten Kommunikation mit russischen Banken auch eine direkte Kommunikation mit 106 ausländischen, nicht-russischen Banken haben. Er hob hervor, dass der Finanzkanal zwischen Iran und der Welt repariert werde. Laut Mitteilung der iranischen Zentralbank wurden am Sonntag die nationalen Transaktionssysteme der Zentralbank Irans, CEPAM, und der Zentralbank Russlands, SPFS, miteinander verbunden. Mit der Unterzeichnung des Abkommens zwischen diesen beiden Zentralbanken wurde es somit möglich, die nationalen Interbankenkommunikations- und Überweisungssysteme iranischer Banken mit russischen und 106 nicht-russischen Banken in 13 Ländern zu verbinden. Fuad Hossein, irakisches Territorium darf nicht Ausgangspunkt von Angriffen auf Nachbarländer sein. Der irakische Außenminister erklärte, dass Bagdad nicht zulassen werde, dass dieses Land für Invasionen und Angriffe auf Nachbarländer genutzt werde und stellte klar, das irakische Territorium darf nicht der Ausgangspunkt für Angriffe auf regionale Länder sein und es kann nicht für Angriffe auf Nachbarländer genutzt werden. Laut IRNA erklärte der stellvertretende iranische Premierminister und Außenminister Fuad Hossein bei einem Gespräch mit Al Arabiya am Sonntag, dass es keine ausländischen Kampftruppen auf irakischem Boden gibt. Weiter sagte er, dass die Spannungen zwischen den USA und Iran den Irak betreffen, also sollten diese Spannungen abgebaut werden. Der Irak braucht die Länder der Region und ist kein isoliertes Land. Er bezeichnete auch die Beziehungen seines Landes zu Saudi-Arabien als stark und sagte, dass die nationalen Interessen des Irak die Politik der Beziehungen zu anderen Ländern bestimmten. Extremistischer Minister des zionistischen Regimes ordnete Abriss von 14 Häusern in Al-Quds an. Das zionistische Fernsehen gab am Sonntagabend bekannt, dass Itamar Ben-Gvir, der Minister für innere Sicherheit dieses Regimes, in Fortsetzung seiner provokativen Maßnahmen dem Abriss von 14 Häusern in der besetzten Stadt Al-Quds, Jerusalem, angeordnet habe. Laut diesem Bericht begann nun die Umsetzung dieser Anordnung mit der Zerstörung des Hauses von Mohammed Rad Matar, einem in Al-Quds, Jerusalem lebenden palästinensischen Bürger, und die Zerstörung seines Hauses im Südosten des besetzten Al-Quds erfolgte unter der Aufsicht der Jerusalemer Stadtverwaltung. Den Quellen zufolge wurde dieses Haus unter dem Vorwand zerstört, dass es ohne Baugenehmigung errichtet worden sei. Zuvor hatten die Medien des zionistischen Regimes bekannt gegeben, dass Itamar Ben-Gvir beschlossen habe, das palästinensische Dorf Al-Khan al-Ahmar im Osten von Al-Quds, Ost-Jerusalem, zu zerstören. Diese Entscheidung von Ben-Gvir steht im Einklang mit der neuen Aktions- und Aggressionsrunde der Zionisten nach der Bildung des rechtsextremistischen Kabinetts von Benjamin Netanyahu, dem erneuten Ministerpräsidenten des zionistischen Regimes. In den letzten Tagen wurden die besetzten palästinensischen Gebiete Zeuge einer Eskalation der Spannungen nach den täglichen Aggressionen der Zionisten und der Reaktion des Widerstands auf diese Aggressionen. Hamas erbeuten zionistischen Quadcopter. Die Al-Qassam-Brigaden, der militärische Arm der islamisch-palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas, gaben am Sonntag in einer Erklärung bekannt, dass ihre Luftverteidigung während der jüngsten Angriffe des israelischen Besatzerregimes auf den Gazastreifen die Kontrolle über den Quadcopter mit wichtigen und sensiblen Nachrichten übernommen habe. Die Al-Qassam-Brigaden betonten, dass sie durch die Übernahme der Kontrolle über diesen Quadcopter im Morgengrauen des vergangenen Freitag wichtige und sensible Informationen über die feindlichen Militärs erhalten hätten. Sie veröffentlichten Bilder dieses Quadcopters in den Medien des palästinensischen Widerstands. Am vergangenen Donnerstag wurde während des Angriffs der Besatzertruppen auf Jenin ein Aufklärungs-Quadcopter der Besatzerarmee von den palästinensischen Widerstandskräften abgeschossen. Nach der Offenlegung dieser Nachricht durch die Al-Qassam-Brigaden und der Veröffentlichung von Bildern des erbeuteten Quadcopters in den Medien der Hamas gab der Sprecher des zionistischen Armee in einer Erklärung bekannt, dass ein Armee-Quadcopter während einer Mission am Ende der Woche im Gazastreifen abgestürzt ist. Saudi-Arabien und Frankreich erörtern Zusammenarbeit im Nuklearbereich. Der Energieminister von Saudi-Arabien hat mit dem französischen Minister für Wirtschaft, Finanzen, industrielle und digitale Souveränität über die bilateralen Beziehungen einschließlich der Zusammenarbeit im Bereich der Kernenergie gesprochen. Laut Irna gab die Nachrichtenseite Al-Khalij al-Jadid am Sonntag folgende Nachricht bekannt. Abdulaziz bin Salman al-Saud, der Energieminister von Saudi-Arabien, hat mit Bruno Le Maire, dem französischen Minister für Wirtschaft, Finanzen und die industrielle und digitale Souveränität über die Perspektiven einer Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung der Atomenergie sowie Möglichkeiten für eine zukünftige Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen, darunter erneuerbare Energien, saurer Wasserstoff und Stromnetz gesprochen. Al-Khalij al-Jadid fügte hinzu, dieses Treffen fand statt, während die Nachricht über den Wunsch Saudi-Arabiens, Frankreich aufzugeben und sich beim Entwicklungsprojekt für zwei Kernreaktoren in Riad an China zu wenden, veröffentlicht wurde. Als weiteren Grund für die Aufgabe der Franzosen nannte Al-Khalij al-Jadid die vom französischen Unternehmen vorgeschlagenen hohen Kosten gegenüber dem chinesischen Vertrag. Zuvor hatte der saudische Energieminister Abdulaziz bin Salman al-Saud am Rande der Eröffnungszeremonie der zweiten internationalen Bergbaukonferenz in Riad den großen Plan des Landes zur Anreicherung und Produktion von Kernbrennstoffen bekannt gegeben und sagte, dieser sei Teil der Bemühungen Saudi-Arabiens, den regionalen Markt in Richtung saubere Energie zu steuern, und Riad strebe danach, Kernbrennstoff für den heimischen Gebrauch und für den Export zu produzieren. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 7 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 1, Mashhad 3, Isfahan 4, Shiraz 7 und Bandarbas 15 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe In Richtung Licht.
in Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, nach Abschluss der Besprechung der Sure Jumu'ah wenden wir uns der Sure Munafirun zu. Diese Sure wurde in Medina geoffenbart und umfasst 11 Verse. Wir betrachten heute die ersten 6 Verse von dieser Sure, bei der der Schwerpunkt auf den Merkmalen von Heuchlern liegt. Hier nun die Verse 1 und 2, eingeleitet mit
Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون.
Im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Gütigen. Wenn die Heuchler zu dir kommen, sagen sie: Wir bezeugen, dass du wahrlich Gottes Gesandter bist. Gott weiß, dass du für wahr sein Gesandter bist. Doch Gott bezeugt, dass die Heuchler wahrlich lügen. Sie haben sich ihre Eide zu einem Schutzschild genommen und halten so von Gottes Weg ab. Gewiss, wie böse ist, was sie zu tun pflegen. Als der Prophet noch in Mekka war, hatte der Glaube an ihn für die Muslime zur Folge, dass sie von den Götzenanbetern gefoltert oder schikaniert oder ihnen soziale Rechte verwehrt wurden. Wer sich denn noch zum Glauben bekannte, meinte dies also ehrlich. Aber nachdem der Prophet und die Muslime nach Medina ausgewandert und die Muslime erstarkt waren, haben einige, ohne wirklich an den Propheten zu glauben und lediglich ihrer sozialen Position zuliebe, erklärt, sie seien Muslime. So kam es, dass mit der Zeit die Zahl der Heuchler in der islamischen Gemeinde wuchs und dass Gott in den Suren, die in Medina geoffenbart wurden, auf die Merkmale dieser Leute, der Munafirin, aufmerksam machte. Es ist typisch für die Munafirin, dass sie heilige Dinge der Religion missbrauchen, um ihre persönlichen Ziele zu verwirklichen. Zum Beispiel bauten sie in Medina eine Moschee und luden den Propheten ein, an der Eröffnung teilzunehmen. Aber Gott nannte das Gebäude Zirar-Moschee, Moschee des Schadens, und zwar deshalb, weil diese Moschee zur Spaltung zwischen den Muslimen führte. Im obigen Vers 2 der Sure Munafirun geht es um die Ausnutzung einer anderen heiligen Angelegenheit seitens der Heuchler, nämlich die Anwendung von Eiden in Gottes Namen. Sie bezweckten damit, die anderen zu täuschen und sich selber ins gute Licht rücken. Es lassen sich folgende Punkte hervorheben. Erstens, Heuchelei ist eine praktizierte Lüge, denn im Herzen ist der Heuchler ungläubig, aber nach außen hin und mit der Zunge täuscht er Gläubigkeit vor. Zweitens, es ist charakteristisch für Heuchler, dass sie schmeicheln und schön daherreden. Wir dürfen also nicht jeder Bekundung von Freundschaft und Unterstützung vertrauen und müssen uns vor Heuchlern hüten. Drittens, wir sollten von Leuten Abstand nehmen, die häufig mit einem Schwur etwas bekräftigen wollen, denn meistens meinen solche Leute es nicht ehrlich. Viertens. Eine Aussage kann durchaus wahr sein, aber möglicherweise ist derjenige, der sie macht, nicht von ihrem Inhalt überzeugt. Wir müssen bei Heuchlern Acht geben, weil sie manchmal etwas sagen, was wirklich stimmt, ohne selber daran zu glauben. Fünftens. Die Heuchler blockieren auf verschiedene Weise den Weg Gottes und verhindern die Verbreitung der göttlichen Religion. Zum Beispiel durch den Bau einer Moschee, mit der sie die Einheit unter den Muslimen vernichten wollen oder durch Fernbleiben von der Front, um den Muslimen militärisch zu schaden, oder dadurch, dass sie die Menschen davon abhalten, die Religion Gottes durch Spenden und Abgaben zu unterstützen. Die beiden nächsten Verse sind die Verse 3 und 4 der Sure 63.
ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون.
Diese Heuchelei kommt von daher, weil sie zuerst gläubig gewesen, hierauf aber ungläubig geworden sind. Da wurden ihre Herzen versiegelt, so dass sie nicht begreifen. Und wenn du sie siehst, gefällt dir ihr würdiges Äußeres. Und wenn sie reden, hörst du ihren Worten zu, weil sie so schön sprechen. Sie sind innerlich jedoch wie angelehnte morsche Hölzer. Sie meinen, aus lauter Furcht, jeder Schrei sei gegen sie gerichtet. Sie sind die wahren Feinde. So sieh dich vor ihnen vor. Gott bekämpfe sie. Vielleicht lassen sie sich doch abwenden. Diese Verse zeigen den großen Unterschied zwischen der äußeren Erscheinung der Heuchler und ihrem wahren Inneren. Es heißt, ihr Äußeres ist würdig und sie sprechen angenehm und beeindruckend. Aber in ihren Herzen herrscht Ungläubigkeit und Götzenverehrung und sie sind weit entfernt vom Weg des Glaubens. Die göttliche Rechtleitung bleibt ihnen verwehrt. Heuchler sind Körper ohne Seelen. Ihr Äußeres blendet die anderen, aber sie sind ihnen hohl und feige. Und wenn jemand etwas sagt, fürchten sie, es könnte zu ihrem Nachteil sein und lehnen sich dagegen auf. Die Heuchler erwarten, dass man nur auf das hört, was sie sagen. Gott gibt dem Propheten und seinen Anhängern die Anweisung, sich davor zu hüten, dass sie auf die angenehme äußere Erscheinung und das eindrucksvolle Gerede der Heuchler hereinfallen. Sie sollen wissen, dass diese im Herzen wahre Feinde der Gläubigen sind, auch wenn sie nach außen hin so tun, als seien sie ihre Freunde. Sie haben es verdient, im Diesseits von den Gläubigen verwünscht zu werden und im Jenseits die Strafe Gottes zu erfahren. Wir können uns merken, erstens, wer die Wahrheit kennt, jedoch nicht an sie glaubt, hat sein Herz versiegelt und sich selbst daran gehindert, die Wahrheit begreifen zu können. Zweitens, die Heuchler sind Feinde, die unter den Gläubigen leben. Sie sind der interne Feind und gefährlicher als der externe, denn sie werden nicht so einfach erkannt. Da es schwer ist, sie zu erkennen, ist es auch schwieriger, sie zu bekämpfen. Drittens, wir können nicht in das Herz eines Menschen hineinschauen. Jedoch dürfen wir uns nicht damit begnügen, Leute von ihrer äußeren Erscheinung her zu beurteilen. Wenn nun jemand äußerlich einen sehr guten Eindruck macht und sich sehr bescheiden, anständig und gläubig gibt, kann es sein, dass er innerlich gar nicht diese Haltung besitzt. Ob er tatsächlich so denkt, wie es den Anschein hat, ist an seinen Taten abzulesen. Es kommt immer darauf an, wie er sich verhält und ob er rechtschaffen handelt. Es folgen die Verse 5 und 6 der Sure Munafirun.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
Und wenn zu ihnen gesagt wird, kommt her, damit Allahs Gesandter für euch um Vergebung bittet, drehen sie stolz und spöttisch ihre Köpfe zur Seite, und du siehst sie sich hochmütig abwenden. Für sie ist es gleich, ob du für sie um Vergebung bittest oder nicht bittest. Allah wird ihnen nicht vergeben. Gewiss, Allah leitet das Volk der Frevler nicht recht. Wie der Geschichtsschreibung zu entnehmen ist, hatten die Heuchler Schlechtes über den Gesandten Gottes und seine gläubigen Helfer geredet. Sie dementierten dies jedoch gegenüber dem Propheten und waren nicht bereit, sich bei ihm und den Gläubigen zu entschuldigen. Ihr Verhalten hatte mit ihrer Hochmütigkeit zu tun. Sie hielten sich für stark und wichtig und sahen stolz auf die anderen herab. Jemand, der es nicht bereut, wenn er Hässliches getan hat und sich nicht als Sünder betrachtet, wird natürlich auch nicht Gott um Vergebung bitten. Und sollte selbst der Prophet Fürbitte bei Gott für sie einlegen, so wird auch dies nichts nützen. Die Barmherzigkeit und Vergebung Gottes gelten für solche Leute nicht. Abschließend lässt sich sagen, erstens, wir sollten darum bemüht sein, sündige Menschen zu retten und ihnen den Weg zur Reue und zur Umkehr zu Gott zu ebnen. Zweitens, wir sollten den Propheten Gottes um Vermittlung zwischen uns und Gott bitten, damit sich der Weg zur Vergebung Gottes für uns öffnet. Drittens, Hochmut und Überheblichkeit sind ein klares Zeichen für Heuchler. Sie betrachten sich nicht als Sünder und glauben, nur sie seien im Recht. Viertens, Hochmütigkeit und die Ablehnung des Aufrufes Gottes führt dazu, dass den Menschen die Rechtleitung Gottes und seine großzügige Barmherzigkeit verwehrt wird. Wir laden Sie nun ein zu unserem ersten Musikstück mit dem Titel Derachte Kohan, alter Baum. Vorgetragen wird es von Javad Asghari.
قشنگ ما همیشه صحبت شماست تموم لحظه های ما پر از محبت شماست ستاره های آسمون هنوز چشمک میزنن
یعنی هنوز مال تو هم، یعنی هنوز مال منم، یعنی هنوز مال تو هم، یعنی هنوز مال منم. آسمون اگه به دشت و صحرا میبارن، قسم به هرچی پاکیه عشق من و تو رو دارم. مثل درختای کهن تو سایتون جا میگیری، هنوز با نگاه تو با دست خدا تو زندگی، امید ما شما بودی. با شادی ها با غم هامون همیشه آشنا بودی. خون شماست تو رگ هامون، مهر شماست تو قلب هامون، حرفای امروز شما چراغ راه فردامون. به دشت صحرا میبارم، قسم به هر چی پاکیه عشق من و تو رو دارم. مثل درختای کهن تو سایتون جا میگیری، هنوز با نگاه تو با دستاتون پا خدا تو زندگی، امید ما شما بودین. با شادی ها با غم هامون همیشه آشنا بودین. خون شماست تو رگ هامون، مهر شماست تو قلب هامون، حرفای امروز شما چراغ راه فردامون.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Es geht weiter mit der Sendereihe Islamische Kultur und Zivilisation.
Islamische Kultur und Zivilisation.
Im letzten Beitrag dieser Serie sagten wir, dass der Prophet in Medina eine mächtige Regierung mit allen notwendigen Verwaltungs-, Justiz- und Militäreinrichtungen ins Leben rief und damit der islamischen Kultur und Zivilisation zum Wachstum und zur Ausdehnung verhalf. Zu den Dingen, denen die islamische Lehre große Aufmerksamkeit widmet, gehören Wissen und Denken, und es lässt sich behaupten, dass keine andere Religion oder Ideologie so sehr wie der Islam auf Wissenserwerb beharrt. Gott und die religiösen Vorbilder haben nicht nur die Muslime, sondern alle Menschen aufgerufen, ihren Verstand einzusetzen. Der Islam akzeptiert zum Beispiel keinen blinden Glauben. Er sagt, der Verstand hilft dem Menschen bei der Gotterkenntnis und das Denken ist ein wichtiger Weg, den einen Gott zu erkennen. Gott bezeichnet es in der Sure 21 im Vers 67 als Abkehr von der Vernunft, an etwas anderes zu glauben als ihn. Der Islam tadelt den Unwissenden. Unwissend ist nicht unbedingt jemand, der keine Bildung besitzt. Es gibt Gebildete, die von der Wahrheit fernbleiben und zu den Unwissenden zählen. Sie sind nur in Bezug auf die materielle Welt wissend, aber über die Kernfragen des Lebens denken sie nicht nach. Daher finden sie nicht auf den rechten Weg. Denjenigen, die im Laufe der Geschichte Religion und Wissen als zwei widersprüchliche Größen betrachtet haben, blieb gegenüber dem hohen Platz, den das Wissen im Islam einnimmt, nichts anderes übrig, als zu schweigen. Nirgendwo in den islamischen Quellen und der Geschichte dieser Religion gibt es Zeichen dafür, dass sie wegen Wissen und Erkenntnis vorgegangen wäre. Die Hervorbringung von muslimischen Gelehrten wie Ibn Hayyan, Khwarazmi, Razi, Farabi, Ibn Haysam, Avicenna, Ibn Rushd und viele andere zeigt, dass Wissenschaft und Religion zusammengehören und der Islam intensiv auf Wissen und denkerische Tätigkeiten achtete. Im Islam werden Wissen und Erkenntnis als hohe Tugend betrachtet. Eine wichtige Voraussetzung für den Erwerb von Wissen sind Schreiben und Lesen. Wir sehen, dass es in der Sure Alaq, die später als Sure 96 eingeordnet wurde, aber die erste Offenbarung war, wie folgt heißt: Lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat, den Menschen aus einem Embryo erschaffen hat. Lies, dein Herr ist edelmütig wie niemand auf der Welt, er, der den Gebrauch des Schreibrohrs gelehrt hat, den Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste. Diese göttliche Aufforderung zum Lesen und der Hinweis auf den Gebrauch des Schreibrohrs ist besonders bedeutungsvoll, wenn wir betrachten, was in der Zeit, in der diese Verse offenbart wurden, kaum jemand in Mekka schreiben oder lesen konnte und es in diesem Zentrum von Hijaz höchstens 20 Personen gab, die zudem nur in begrenztem Maße schreib- und lesekundig waren. Die Aufforderung zum Lesen und Schreiben, welche Mittel des Erwerbs und der Weiterentwicklung des Wissens sind, zeigt, wie viel Wert der Islam dem Wissen beimisst. Ein Anliegen des Propheten war, dass alle in Medina sich Wissen aneignen konnten. Als die Muslime im Badr-Gefecht siegten, waren unter den gefangen genommenen Götzendienern einige, die schreiben und lesen konnten. Der Prophet versprach ihnen die Freilassung, wenn sie 10 Muslime schreiben und lesen beibringen. Auf diese Weise wurden viele Muslime zu Alphabeten, zum Beispiel Zayd ibn Thabit. In diesem Schritt des Propheten kam seine große Aufmerksamkeit für Lehre und Bildung zum Ausdruck.
Was im Koran und der Überlieferung über die Bedeutung des Wissens steht, würde ganze Bände füllen. Wenn der Islam dieses Thema nicht derartig hervorgehoben hätte, hätte die islamische Zivilisation sicher niemals ihre Größe erreicht. Die Geschichte dokumentiert, dass im Zeitalter der islamischen Zivilisation die verschiedensten Wissenschaften in der islamischen Welt Früchte trugen, und die Muslime neben den Religionswissenschaften auch naturwissenschaftliche Fächer begründeten. Die Wissenschaft wurde in den Lehrzentren vermittelt und diese richteten große Bibliotheken ein. Wissenschaft und Religion machten im Einklang miteinander Fortschritte. Shahid Mutahhari verweist zu dem Thema Wissenschaft und Glaube darauf, dass diese beiden im Christentum als Gegensätze betrachtet wurden. Er ist der Überzeugung, dass es wegen dieser falschen Deutung dazu kam, dass in der europäischen Zivilisationsgeschichte von einer Ära des Konfliktes zwischen Glaube und Wissen die Rede ist. Aber in der Geschichte der islamischen Zivilisation, ob nun nur Zeit ihres Höhepunktes oder während ihres Untergangs, sind Wissenschaft und Glaube immer zusammengeblieben. Mutahhari hebt hervor, dass sich die Muslime von dieser falschen Interpretation des Christentums freihalten müssen. Er bezeichnet Wissen und Glaube als zwei Größen, die einander ergänzen, und ist davon überzeugt, dass beide gemeinsam zur Vervollkommnung des Menschen führen. Aus der Sicht des Islam stehen Wissen und Religion in enger Beziehung zueinander. Der Koran verwendet das Wort Elm, Wissen, an 80 Stellen. In der Sure 58 heißt es im Vers 11, dass Gott diejenigen, die glauben und denen das Wissen gegeben wurde, hoch aufsteigen lässt. Gott ruft die besinnlichen Menschen auf, über das Dasein und die Erschaffung von Erde und Himmel nachzudenken. Einige Verse haben den Muslimen Ansporn für Wissenschaften wie Astronomie und Mathematik gegeben. In der Sure 10 heißt es im Vers 5, er ist es, der die Sonne zur Heiligkeit und den Mond zu Licht gemacht und Stationen für ihn bestimmt hat, damit ihr über die Zahl der Jahre und die Berechnung der Zeit Bescheid wisst. Gott hat dies ausschließlich zu Recht geschaffen. Er setzt die Zeichen auseinander für Leute, die Bescheid wissen. Einmal fragte ein Anhänger des Propheten diesen: O Prophet Gottes, was ist für dich wichtiger, die Teilnahme an der Bestattung eines Verstorbenen oder die Teilnahme an der Sitzung eines Gelehrten? Da sagte der Prophet: Wenn noch andere da sind, die an der Bestattung des Toten teilnehmen, ist die Teilnahme an der Sitzung eines Gelehrten mehr wert als die Teilnahme an tausenden Leichenbestattungen, dem Besuch von tausend Kranken, tausend Nächte Gebets und tausend Tage Fastendienst, tausend Drachmen Almosen an Arme, tausend Hadschreisen zum Hause Gottes und tausendmalige Teilnahme am Gefecht auf dem Wege Gottes mit Leben und Gut. Dies alles ist nicht mit der Teilnahme an der Sitzung eines Gelehrten zu vergleichen. Weißt du nicht, dass man Gott nur aufgrund von Wissen gehorchen und dienen kann? Das Wohl des Diesseits und Jenseits liegt im Wissen, und das Übel der Welt und des Jenseits liegt in der Unwissenheit. In der Zeit nach dem Propheten haben Wissenschaft und Lehre, besonders unter Imam Sadr, großen Aufschwung erfahren. Imam Sadr hat gesagt, Wer ohne Kenntnis und Erkenntnis etwas tut, ist wie jemand, der einen anderen als den eigentlichen Weg geht, so dass er beim Weitergehen immer mehr vom Weg abkommt. Koran und Überlieferung beweisen, dass der Islam überhaupt nicht gegen Wissen ist, sondern sogar das Wissen voraussetzt. Auch das strahlende Arbeitszeugnis der islamischen Zivilisation zeigt, dass die Muslime das wissenschaftliche Wirken als Gottdienen betrachten. Sharafeddin Khorasani schreibt in der großen Islam-Enzyklopädie, Abu Ali Sina, der bekannte Philosoph und Arzt, schreibt in seinem Lebensbericht, er sei immer, wenn er beim Lesen von Schriften über die Logik auf Schwierigkeiten stieß, in die Moschee gegangen, habe den Gebetsdienst verrichtet und zu Gott um Lösung für dieses Problem gebetet. Der Islam stellt jedoch Bedingungen für die Wissensanhäufung auf. Er betont, dass Wissenschaft, Moral und Gottdienen zusammengehören. Ein Gelehrter muss laut Islam ein verantwortungsbewusster Mensch sein, während ein Gelehrter ohne Moral der Gesellschaft Schaden bringt. Es ist ein Vorzug des Islams, dass er hinsichtlich Erziehung und Wissensvermittlung einige Grundsätze bereithält.
Wir laden Sie nun ein zu unserem zweiten Musikstück Hessische Koftan, was so viel bedeutet wie das Gefühl des Aufblühens. Vorgetragen wird es von Ali Tafrishi.
یه پرنده توی آسمون داره پر میزنه لحظه ها تازه میشن پرستو با بهار میاد منتظر بودیم دل ابرای روزی با بشه حالا گوش کنیم داره بارون تو سبز زار میاد حالا گوش کنیم داره بارون تو سبز زار میاد میاد نوروز از راه میرسه نگاش پر از طراوته
با همه قشنگیاش بهار میاد، بهار میاد، بهار میاد، بهار میاد. گلاب از نفس بهار میاد، بهار از راه میرسه، شکوفه ها به بار میاد، تو نگاه غنچه ها شکفتن و حس میکنیم، انتظار تموم میشه، باز تو دلا قرار میاد، باز تو دلا قرار میاد، باز تو دلا قرار میاد، باز تو دلا قرار میاد.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.